Bei den Verhandlungen mit den einzelnen Ländern habe ich den Eindruck, dass in bestimmten Bereichen, dass es immer noch Luft nach oben ist. Wenn es darum geht, fragen wir denn die afrikanischen Länder deutlich und ernsthaft und ehrlich, was sie wollen? Ja, ich schaue mit großer Sorge und Besorgnis über die Situation in Westafrika allgemein. Fakt ist, wenn in Unruhe in den Ländern sind, dass unsere Unternehmer sich verunsichert.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Hey und herzlich willkommen zu Folge 42 von 55 Countries. Vor dieser Episode muss ich eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ihr hört gleich ein Gespräch mit Karamba Diaby. Er ist Bundestagsabgeordneter für die SPD und unter anderem Leiter der Parlamentariergruppe Westafrika. Eigentlich sollte dieses Gespräch schon früher kommen, da ist dann etwas dazwischen gekommen. Jetzt also hört ihr das Gespräch mit ihm in einer etwas kürzeren Variante. Wenn ihr die ganze Version hören wollt, dann guckt doch mal bei Steady rein. Alle SupporterInnen von 55 Countries können da das ganze Gespräch hören. Karamba Diaby setzt sich sehr für die Interessen des afrikanischen Kontinents ein, vor allen Dingen Westafrikas. Und deshalb ist er natürlich ein toller Gesprächspartner für meinen Podcast. Diaby ist auch selbst in Senegal geboren. Und natürlich wollte ich von ihm wissen, was er von den aktuellen politischen Entwicklungen in Westafrika hält, unter anderem den Austritt dreier Staaten aus der ECOWAS-Gemeinschaft, aber natürlich auch, wie seine ganz persönliche Afrikapolitik im Bundestag aussieht. Hallo Herr Diaby, herzlich willkommen beim 55 Countries Podcast. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
Sehr gerne, danke.
Wenn ich es richtig gehört habe, kommen Sie gerade aus einer Schulklasse, von einem Schulbesuch. Welche Schulnote würden Sie denn der Afrikapolitik Ihrer Bundesregierung bisher geben?
Mit Noten ist das natürlich eine schwierige Sache. Ich würde sagen, dass wir im Vergleich zur vergangenen Wahlperiode liegen wir bei einem guten 2.
Welche Fortschritte sehen Sie denn ganz konkret? Was hat sich jetzt seit 2021, seit die Ampel an der Macht ist, Gutes getan?
Ja, seit dieser neue Ampelregierung finde ich, dass es sehr positiv ist, dass wir die Herangehensweise im Umgang mit afrikanischen Ländern, dass wir jetzt schon in dem Koalitionsvertrag das festgehalten haben, dass zum Beispiel das Thema koloniale Kontinuität, dass das thematisiert wurde, dass wir auch Diaspora, afrikanische Diaspora in Deutschland, dass wir Themen dort haben, die mit ihnen auch zu tun haben, zum Beispiel die Dekade Menschen mit afrikanischer Abstammung, das Thema der Rückgabe der Kulturgüter ist schon wieder auch ein weiteres Thema, die im Mittelpunkt gestanden hat, wo wir sagen, das muss dann auf Augenhöhe passieren in die Gespräche. Das war natürlich, finde ich, dass das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit der Entwicklung einer Afrika-Strategie des Ministeriums, indem man die Länder direkt mit einbezogen hat, die Vertreter, die Diaspora wurde einbezogen. Ich freue mich sehr, dass da insbesondere jüngere Menschen auch im Blick gehalten wurde, dass nicht nur bei der Vorstellung dieser Strategie, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass in Saal viele, viele jüngere Menschen da waren. Also, das sind Aspekte, wo ich sage, die sind positiv und die geben eine Hoffnung, in den nächsten Jahren eine gute Afrikapolitik weiter fortsetzen zu können.
Und wo muss es vielleicht noch besser werden? Also, wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?
Was Handlungsbedarf sehe ich ja, bei den Verhandlungen mit den einzelnen Ländern habe ich den Eindruck, dass in bestimmten Bereichen, dass es immer noch Luft nach oben ist. Wenn es darum geht, fragen wir denn die afrikanischen Länder deutlich und ernsthaft und ehrlich, was sie wollen und dass wir, das war das, was wir wollen, im Hinterkopf haben, aber dass die afrikanischen Länder selber auch deutliche formulieren, was sie haben, dass wir darauf eingehen. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben das Thema Energy Transition Partnership, die wir in einige Länder abgeschlossen haben, zum Beispiel Senegal. Ich habe in der Diskussion wahrgenommen, dass erwartet wird, dass alles so passieren soll, wie wir Deutsche in unserer Klimapolitik vorher beispielsweise, wenn ein Land sagt, Gasförderung macht ihr, also ihr verkauft auch Gas woanders. Wir haben Gasförderung als neues Thema. Wir betrachten das als Brücke zu erneuerbaren Energien, dass gesagt wird, wir schließen überhaupt nicht aus, unsere erneuerbare Energie auszubauen, aber wir brauchen Zugang zu Strom für unsere Bevölkerung, wo wir teilweise feststellen, dass 60% der Menschen keinen Zugang zu Strom haben. Also hört mal bitte richtig zu. Wir haben Gas, wir wollen das fördern. Wir wollen das nicht als dauerhafte Aufgabe sehen oder Quelle sehen, sondern wir wollen, dass unsere Menschen Zugang zu Energie bekommen. Beides kann man miteinander in Einklang bringen. In dieser Diskussion ist mir immer wieder begegnet, dass man versucht, ja, viel mehr auf eigene deutsche Position, europäische Position zu beziehen und nicht auf die Argumentation des anderen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag die Bedeutung des afrikanischen Kontinents schon erkannt haben und auch ihre Haltung vielleicht ein wenig verändert haben? Oder haben Sie da manchmal auch Gespräche, wo Sie denken, die Personen leben doch in einer ganz anderen Zeit?
Naja, das hängt von Parteien ab und politischer Richtungen ab. Ich habe das Gefühl, dass bei SPD und Grüne, wenn man von den Großen dann ausgeht, natürlich die sich mit Afrika beschäftigen, zumindest, das sind ja leider nicht so viele, die sich mit Afrika beschäftigen, sind total überzeugte Leute. Menschen, die mit denen ich auch wirklich sehr, sehr gut zusammenarbeite. Bei CDU habe ich den Eindruck, dass immer noch einzelne ja spezifische Themen definiert werden und wo man dann immer wieder darauf zurückkommt. Aber ich denke schon, dass der erste, wir können dann sagen, wir sind in der richtigen Richtung. In dieser Wahlperiode habe ich viele, viele wirklich engagierte Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, wo ich sage, die engagieren sich für ihre Sache und das ist gut so.
Sie sind ja Vorsitzender der Parlamentariergruppe Westafrika. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit in Ihren politischen Alltag. Also wie oft reisen Sie zum Beispiel beruflich in die Region? Wie viel Kontakt haben Sie sonst mit Menschen vor Ort und wie kommen Sie da auf Themen? Oder geht das Thema eigentlich im politischen Alltag sowieso eher unter?
Ja, also trotz aller Kritik, die wir registrieren, dass gesagt wird, die Abgeordneten, wenn die in Afrika waren, das ist immer wieder Tourismus. Diese bösartige Unterstützung haben wir. Es gab auch eine bekannte Sender, der das im Mittelpunkt gestellt hat, die Reisen der Abgeordneten. Ganz ehrlich, ich denke, man muss es ernst nehmen, dass wenn wir ehrliche Politik machen wollen, geht es nicht darum, in den Büchern zu lesen. Mir geht es darum, dass wir sagen, wenn wir Gäste hier haben, hochrangige Gäste aus diesen Ländern hier haben, das reicht uns. Nein, ich finde es wichtig, dass wir mit den Menschen dort sprechen, dass wir dahin fahren. Ich bin selber sowohl über Parlamentariergruppe als auch über Ministerinnen, Minister oder Bundespräsident ab und zu mal unterwegs. Vor kurzem war ich in Kap Verde und Gambia, wo ich als Parlamentariergruppe versucht habe, vor Ort mir einen Einblick zu schaffen. Ich komme immer wieder zurück mit einer riesengroßen Schatz an Erkenntnissen, dass ich sage, das hätte ich nie in den Büchern lesen können. Also mit den Akteuren vor Ort auf Augenhöhe zu sprechen. Bitte erzählt mal, was ihr da ganz genau macht. Ich weiß alles auf Papier, aber wie ist das für euch so? Wie läuft das? Was wünscht ihr von uns? Was kann ich mitnehmen? Dass ich mir sehr viel Zeit dafür nehme, halben Tag manchmal. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ob das in Togo ist oder jetzt für die zwei genannten Länder oder auch Niger und Mali, mir hat das sehr, sehr viel gebracht, aber auch Côte d'Ivoire. Und da merken Sie auch die Mischung. Und da betone ich auch, dass mir wichtig ist, wenn man die Länder betrachtet, dass man nicht nur in den Krisenländer fährt, sondern dass in den Ländern auch, ja, dass man sich dort auch anschaut, wo die Sache relativ stabil ist, wo das gut läuft, wo man dann auch sagen kann, wenn ich zurückkomme, habe ich Best Practice gelernt, dann kann ich das an meine politische Diskussion mit berücksichtigen und mit den anderen Kolleginnen und Kollegen Erfahrung austauschen.
Können Sie trotzdem noch mal ein bisschen präziser erklären, wie dann so eine Reise abläuft und also wen treffen Sie da vor Ort? Natürlich ist nicht jede Reise gleich, aber damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was Sie als Politiker dann eigentlich vor Ort machen.
Das letzte Beispiel wäre Kap Verde und Gambia. Und da habe ich zum Beispiel Einzelreise dort beantragt, habe ich genehmigt, habe ich dann Projekte von uns besucht, Projekte zu Elektromobilität oder ja so eine Park. Technikpark, wo die Menschen dann Start-ups und Hubs Menschen dann Möglichkeit geben, in diese große Technikpark sich einzubringen für die ganze Welt, dass dort auch koordiniert wird. Das sind nur Beispiele, aber auch das Thema erneuerbare Energien werden zum Beispiel in dieser Richtung wirklich ein Vorreiter, dass viele Projekte existieren. Und Gambia, da habe ich Leute getroffen, das Thema vernachlässigte Tropenkrankheiten. Und da wird in diesem Bereich sehr viel gearbeitet in diesen Ländern, dass wir sagen, vernachlässigte Tropenkrankheiten, die sind ja in diesen Ländern. Forschung dazu in den Ländern ist wichtig. Dort könnte ich Vertreter vom Ministerium, aber auch von UN-Vertreter, auch die in diesen Bereichen arbeiten, treffen. Letztes Beispiel, haben wir ein Fischereiprojekt besucht in Gambia. In diesem Fischereiprojekt geht es darum, das Thema blaue Energie, blaue Wirtschaft. Blaue Wirtschaft heißt Wirtschaftsbereiche, die mit Meeresressourcen zu tun haben.
Sie haben jetzt ein Projekt angesprochen von der GEZ, das ist ein gutes Stichwort. Sie sind ja auch Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Würden Sie sagen, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auch über die GEZ noch immer in dieser Form zeitgemäß ist und auch effektiv genug? Es ist ja durchaus auch ein Modell, an dem es immer wieder Kritik gibt. Auch ich habe aus eigener Erfahrung schon Projekte gesehen, wo man den Eindruck hat, da wird von der GEZ sehr viel Geld verschwendet vielleicht. Wie sehen Sie das?
Wir haben sehr, sehr gute Instrumente, Projekte zu evaluieren und festzustellen, ob sie funktioniert haben oder nicht. Ich habe die Liste jetzt der Evaluierung nicht vor mir. Aber wir haben das DIVAL, das Deutsche Institut für Evaluierung. Da sind Abgeordnete im Beirat dieser DIVAL. Ich bin selber stellvertretender Vorsitzender des Beirates und bin erst diese Wahlperiode reingekommen, weil ich ja vorher nicht im Ausschuss war und bin begeistert davon, wie breit gefächert Abgeordnete Vorschläge machen können, wenn wir per Projekte wahrnehmen und sagen, da habe ich da mich meine Bauchschmerzen, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das bringt, habe Berichte gelesen, dann wird evaluiert. Wenn die Evaluation so ergibt, dass es keinen Sinn hat, dann das Ministerium ist angehalten, wir als Abgeordnete mit unserer Kontrollfunktion müssen wir die Finger auf die Wunde legen und dann sagen, das Projekt hat keinen Sinn. Warum macht ihr denn das? Können wir Fragen stellen. Zweitens, auf der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt dieses fantastische Transparenzportal. Steht alles drin, was gemacht wird. Haben die Bürger auch die Möglichkeit, sich darauf zu beziehen, sagen, das macht ihr, aber wir finden das nicht in Ordnung, das kann öffentlich diskutiert werden.
Trotzdem könnte man ja sagen, man lässt es mit dieser klassischen Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich ein wenig sein oder zieht das ein bisschen zurück und schaut mehr, was ja viele Unternehmen fordern, darauf, dass man die Investitionsbedingungen verbessert, vielleicht die Möglichkeiten für Unternehmen zu investieren auf dem Kontinent auch ein wenig absichert. Also denken Sie, das müsste ein bisschen mehr verlagert werden, dass also quasi mehr klassische Investitionspolitik möglich ist?
Also ich persönlich bin dagegen, das eine gegen dem anderen zu spielen. Ich denke, die Investitionen sind A und O für eine gute Zusammenarbeit mit den Ländern. Wenn die Länder in ihrer Konzepte Investitionsbedarfe formulieren in bestimmten Bereichen, die werden auch gemacht. Schauen Sie mal im Bereich erneuerbare Energien. Wenn die Minister in Afrika unterwegs sind oder in anderen Ländern unterwegs sind, auch der Bundespräsident, die nehmen dann eine riesengroße Delegation an Investoren mit. An deutsche Unternehmen, ich selber war mit, wie gesagt, mit Frank-Walter Steinmeier, da waren dann so viele Unternehmer da, da gab Workshop mit denen, Seminare mit denen, Treffen mit denen, Austausch vor Ort. Das heißt, die Investitionen durch unsere Unternehmer in Deutschland, das ist immer im Mittelpunkt gewesen, das soll immer wieder weiter unterstützt werden. Das schließt wirklich das klassische wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht. Ich habe gerade von kleinen Projekten gesprochen, wo Frauen gefördert werden, jüngere Leute gefördert werden. Das ist nicht Investitionen in dem Sinne, aber das ist auch wichtig, wenn wir versuchen, vulnerable Gruppen zu unterstützen, dass sie auch selbstständig werden, dass sie Ausbildung bekommen, dass sie auch ihr Leben bestreiten können. Das finde ich, das kann man nicht gegen den anderen gegeneinander spielen. Beide sind wichtig.
Schauen wir nochmal auf ein anderes Thema. Sie selbst sind ja auch im Senegal geboren. Dort wurden jetzt die Wahlen abgesagt. Wir sehen in Westafrika generell gerade eine in einigen Ländern eher unruhige Situation. Drei Staaten sind aus der ECOWAS ausgetreten. Wie betrachten Sie gerade die politische Lage und haben wir in Deutschland schon begriffen, was da gerade passiert und warum das für uns wichtig ist?
Ja, ich schaue mit großer Sorge und Besorgnis über die Situation in Westafrika allgemein. Angekündigte Austritt der drei Länder, wo die Militär regiert, ist sehr, sehr bedauerlich und das schwächt natürlich die Regionalorganisation. Ich habe immer wieder dafür plädiert, dass wir die regionale Organisationen stärken sollten, denn die wissen ganz genau, was Bedarfe sind an der Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Es ist bedauerlich, dass mit diesen Militärregierungen einen anderen Weg aufgeschlagen wird. Ich hoffe sehr, dass das nicht zum Ziel kommt. Das Zweite ist natürlich, verfolge ich die Situation in Senegal. Sie sagen, die Wahlen wurden abgesagt. Ich lege Wert darauf, dass wir dann ganz genau auch hinschauen, was ist entschieden, was passiert. Es ist nicht abgesagt, sondern es ist verschoben.
Ja, das haben Sie recht, Entschuldigung. Aber im ersten Moment wurde sie ja abgesagt, dann wurde sie verschoben.
Genau. Es ist verschoben und es gibt auch einen ganz konkreten Datum. Es geht mir nicht darum, das zu verteidigen, sondern würde erklären, was da ist, dass man jetzt das verschoben hat, dass man ein ganz genaues Datum genannt hat. Dieses Datum wird auch kritisiert, kenne ich die ganze Kritik dazu, dass man sagt, das ist sehr, sehr lang, das darf auch nicht verschoben werden. Wenn wir darüber reden, sollen wir die ganze Hintergründe ganz genau uns auch anschauen.
Und was bedeutet das Ganze jetzt für Deutschland, also zum Beispiel auch für deutsche Unternehmen, die ja gerade vielleicht in diesen Ländern aktiv werden wollen, jetzt vielleicht etwas kritisch auf diese Entwicklungen in den ECOWAS-Staaten blicken?
Fakt ist, wenn in Unruhe in den Ländern sind, dass unsere Unternehmer sich verunsichert. Das ist in Deutschland auch nicht anders. Als wir die ganze Diskussion hatten mit Haushalt, waren auch viele Unternehmer, die verunsichert waren. Das sind afghanische Länder auch nicht anders. Was das bedeutet? Das bedeutet für uns, wir müssen das kritisch begleiten. Wir müssen das anschauen, wo geht die Reise hin. Erstens bei den ECOWAS-Austrittskandidaten müssen wir gucken, ob das wirklich so kommt, ob ECOWAS das schafft, einen Dialog mit denen anzutreten, dass vielleicht so ein Kompromissformat kommt. Keine Ahnung, was da möglich ist, aber wenn man miteinander redet, findet man auch eine Lösung. So, was Senegal anbetrifft, denke ich, wir müssen auch abwarten. Es ist ja angekündigt, dass ein Dialog stattfindet. Ich finde, es gehört zu politischer Klugheit, dass man akzeptiert, miteinander zu reden, weil wenn man nicht miteinander redet, kriegt man auch keine Lösung. Das finde ich, wenn von beide Seiten dieser Dialog ernst genommen wird, akzeptiert wird, dass die Rahmenbedingungen auch von der Regierung geschaffen werden, dann werden wir ordentliche Wahlen dort haben. Ich bin zuversichtlich, weil das Volk, das senegalesische Volk, ist ein reifes Volk, die wirklich mit Demokratie niemandem zu beizubringen hat, was Demokratie bedeutet. Seit meiner Geburt kenne ich das so, verfolge die Situation. Denn deshalb bin ich zuversichtlich, dass es sich lösen wird, wenn man miteinander redet.
So viel von Karamba Diaby, Bundestagsabgeordneter der SPD. Mehr über ihn und die Bundestagspolitik zu Afrika findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und auch nochmal der Hinweis, wenn ihr das ganze Gespräch mit Karamba Diaby hören wollt, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Dort gibt es auch einige andere Bonusfolgen und natürlich die Möglichkeit, 55 Countries finanziell zu unterstützen. Das freut mich wirklich sehr, denn viele wissen das vielleicht nicht. Es ist ein unabhängiges Projekt von mir. Ich mache das hier alleine und über kleine finanzielle Spenden freue ich mich sehr, um dieses Projekt weiter aufrechterhalten zu können. Vielen Dank also für alle, die das schon machen. Neue Folgen gibt's immer am 5. und am 20. jedes Monats, also das nächste Mal am 5. April. Dort wird es um den Genozid in Ruanda gehen, also auch ein sehr heikles und sensibles Thema. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder reinhört und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast bewertet und mit Freundinnen und Freunden teilt, gerne auch auf Social Media, das hilft mir wirklich sehr. 55 Countries findet ihr bei Instagram, auch bei Twitter, also schaut da gerne vorbei. Ganz lieben Dank fürs Reinhören für dieses Mal und bis zum nächsten Mal, euer Julian.